Hallo, hallo, hallo. Zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Balisso, gerade noch schnell seine Brille hat putzen.
Und dem Luca Fontana, der zurück aus der Ferien ist.
Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt.
Ja.
Wo warst du? Bist du in der Ferien? Wo bist du?
Ich war zweimal in den Bergen. Zweimal mit unterschiedlichen Menschen, zweimal aber mit Männern und zweimal habe ich viel zu viel Gin Tonic.
Das klingt nach einer sicheren Angelegenheit. Also während der Wanderung nehme ich an.
Ja, einmal mit Wandern und einmal war es einfach sonst ein Junggesellenabschied. Wir sind vorher noch fischen. Ich habe ganze null Fisch gefangen.
Crazy. Die kenne ich gar nicht, die Sorte.
So blöd. Ja, apropos Gin Tonic, noch eine ganz kurze Geschichte, du kennst sie schon. Luca, das Ding, wie heisst es, von Finnland hat mir jemand geschrieben. Und zwar vom Konsulat von Finnland in der Schweiz. Und die haben mich eingeladen zu einer Gin-Degu.
Geil. Auf Finnland hoffentlich.
Nein, leider. In Zürich am Hobby. Aber es ist wenigstens finnische Gin. Also ich freue mich schon.
Nice.
Oh, geil.
Sie haben einfach gesehen, dass du ein Süffel bist.
Nein, ja, sie haben meinen Bierartikel gesehen. Sie haben ein finnisches Bier, gibt es auch noch. Aber ich bin ein bisschen, mal schauen. Ich bin gespannt.
Ich noch kurz das Programm ab. Wir reden das erst über den Apple-Event, der gestern stattgefunden hat. Dann haben wir ein Doppel-Firmware-Upgrade-News. Das ist ein Firmware-Upgrade-Special. Eines für PlayStation, eines für Switch. Dann Activision Blizzard. Dort ist die nächste Klage reingetrudelt. Und dann gibt es noch Gerüchte, dass vielleicht God of War und weitere PlayStation-Titel vom PC landet. Dann hat der Luca Dune gesehen. Ich schaue ihn übrigens morgen. Oh yeah, bin pumped. Mm-hmm. Und der Simon redet über Satoshi Kon. Ja. Nehmen wir also, muss man es betonen. Ich habe The Forgotten City gespielt und Deathloop. Jetzt aber als erstes haben wir nämlich noch etwas. Wir haben doch mal darüber geredet, über Rassig, weil ich weiß gar nicht, wie ihr das auch braucht, aber ich habe damals immer rassig gesagt, dann hat bis unseren User nicht gescholten, aber darauf aufmerksam gemacht hat, dass das vielleicht ein problematisches Wort ist. Und jetzt haben sich die von der SRF Mundart-Redaktion gemeldet bei uns und haben gesagt, sie würden sich dem Thema mal annehmen und das mal recherchieren, ob das wirklich so problematisch ist. Und jetzt der André Perler haben wir gefragt, und jetzt André, kann ich denn da einspielen? Live? Nein. Aber genau. Ist das jetzt wirklich so schlimm, wie da ein User das behauptet hat?
Zuerst habe ich gedacht, also das ist doch jetzt sicher so eine Oberreaktion. Nur weil rassig wie Rasse tönt, hat sicher einen rassistischen Hintergrund. Aber es ist tatsächlich so. Rassig ist im deutschen Sprachraum seit den 1870er Jahren geläufig. Mit der Bedeutung temperamentvoll, feurig, scharf, schnell. Rassig, manchmal in der Form «jemand oder etwas hat Rasse», ist eine Entlehnung aus dem Französischen. «Avoir de la race», also eben «Rasse haben», ist im 19. Jahrhundert im Französischen ein viel gebrauchter Ausdruck gewesen, um zu sagen, dass jemand sehr elegant oder sehr feig ist. Ein «écrivain de race» ist ein außerordentlich guter Schriftsteller. Der ursprüngliche Gedanke hinter «avoir de la race» geht zurück auf die Tierzucht. Ein Tier, das Rasse hat, also ein reinrassiges Tier, zeigt ganz ausprägt die besten und gezielt gezüchteten Merkmale von seiner Rasse. Aber wie gesagt, «avoir de la race» ist schon bald von Tier auf Menschen übertragen gekommen und so in den 1860er, 70er Jahren ins Deutsche entlehnt gekommen. Die zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert war eine Zeit, in der die sogenannte Rassenlehre, also die rassistische Einteilung der Menschen in verschiedene Rassen mit unterschiedlichen Merkmalen und Werten, en vogue war. Wissenschaftlich anerkannt und in der Bevölkerung verankert. Heute ist die Rassenlehre wissenschaftlich widerlegt. Es gibt keine Menschenrassen. Aber zu dieser Zeit hat man verschiedenen Menschengruppen eben ganz spezifische Merkmale zugeschrieben, ähnlich wie den Tierrassen. Und zwar negative, also positive. Und auf solchen Vorstellungen bauen Bezeichnungen wie eine rassige Südländerin auf. So eine temperamentvolle Südländerin entspricht nach der Rassenlehre eben ihres Rasse. So wie auch ein rassiges Ross, also ein feuriges, ein schnelles Ross. Und da sind wir jetzt schon auf dem Übergang weg vom Rassengedanken und her zu den übertragenen Bedeutungen temperamentvoll, feurig, scharf, schnell. So nennt man ab dem 20. Jahrhundert und bis heute ein schnelles Auto oder eine scharfe Soße rassig. in diesen letzten zwei Situationen ist die Rassenlehre sicher nicht mehr präsent. Aber der Ursprung liegt genau dort, ist also rassistisch. Da ändert auch nichts daran, dass Rassig eigentlich positiv gemeint ist. Auch positive Zuschreibungen sind rassistisch, wenn sie pauschal an eine gewisse Menschengruppe gerichtet sind. Es gibt sicher schlimmere Wörter als rassig. Aber gerade im Zusammenhang mit Menschen würde ich das Wort heute definitiv nicht mehr brauchen. Jetzt, wo ich weiss, was dahinter steckt.
Ja, interessant. Danke, André, dass du uns aufgeklärt hast. Ich habe es irgendwie so in die Richtung eigentlich, hätte ich es, also weißt du, dass es so in die Herkunft erwartet. Und so. Ja, also, aber eben, das geht jetzt, eigentlich sind wir gleich wie vorher. Es ist so ein bisschen.
Ja. Ich denke, ein Kompliment, aber ein rassistisches Kompliment.
Ja. Ja, das ist natürlich schon, ja, eben, das ist natürlich eben schon genau das, wo natürlich wahnsinnig musst aufpassen, weil es ist natürlich auch rassistisch, wenn du so Sachen sagst. Ja. Auch wenn die Konnotationen und so sind natürlich dann schon immer, ist immer ein bisschen schwierig, oder? Weil man geht dann davon auf, so, ja, jeden Afrikaner ist schnell, oder? So,
ja.
Ist im Rennen, das, oder jeder Kenianer beherrscht Marathon und so. Ja, das ist rassistisch, oder?
Ja.
Schlussendlich. Auch wenn das positiv eigentlich gemeint ist, ist doch super und so, ihr gönnt Olympia etwas, aber das ist racist,
ja. Das Wort kann halt auch Bedeutung ändern und so. Aber ja, jedenfalls merci an André Perler eben von SRF Mundart, Redaktion, die, jetzt habe ich schon den Namen von der Sendung vergessen.
Die Sendung heisst Schnabelweide und es gibt, glaube ich, sogar einen Podcast dazu, kann man auch hören. Und es ist recht spannend, weil sie dann wirklich so ein bisschen entweder so Mundartwörter, die man viel oder weniger braucht, analysieren, aber auch so Dialekten und so. Und das höre ich mich sehr gerne. Es ist schon für Leute, die gerne so sich mit Sprache auseinandersetzen oder so, aber es ist wirklich cool.
Also, würdest du sagen, es ist eine rassige Sendung?
Jetzt nicht mehr!
Jetzt nicht mehr sagen.
Also komm, bevor wir weitergehen, du hast noch etwas über PlayStation 5 Promotionen. Habe ich gelesen?
Ja, und zwar habe ich heute auf Digitec oben gesehen, es gibt einen neuen Sony-Fernseher und dazu gibt es eine PS5.
Oh. Da habe ich gedacht,
ja, wobei, kann man jetzt die PS5 wieder bestellen? Ist natürlich nicht so. In den Kommentaren sofort dann nachher auch, ja, hey, was soll das? Ihr verhökert da 80 Zoll Bildschirm und gebt noch gratis PS5 drauf, während ich schon irgendwie Monate auf meine warte, oder? Und das ist so ein bisschen, ein Fail, wo man dann hat müssen, kann sie revidieren, nicht revidieren, wir haben sie nicht runtergenommen, weil Sony hat einfach gesagt, ja, schau jetzt da, die weiss doch nicht, wie viel Fernsehen bekommen, einfach noch gratis eine PS5 dazu. Die PS5 sind dann aber nicht für den offenen Verkauf. Das ist so ein bisschen, zeigt so ein bisschen, wie halt das bei uns hinter der Kulisse läuft und das finde ich wirklich so ein bisschen das Fettnäpfchen, wo man reingetreten ist.
Es gibt's
ist wirklich ein bisschen so gelaufen. Also ich habe das vorgestern mit dem Pascal Kohler, der unser Category Manager ist, der die Aktion aufgeschaltet hat. Also das ist jetzt kein interner, das sieht man ja, wenn man auf den Artikel geht, schauen
will. Insider-Infos, Insider-Infos.
Wir haben das diskutiert. Er hat auch ein bisschen mehr Culpa gemacht, also was der Pascal zulässt. Er ist wirklich ein cooler Typ und ist wirklich niemand, der einfach so eine Aktion machen, einfach um den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, das kann ich euch versichern. Er hat auch gesagt, es ist eigentlich so blöd, er hat so eine ähnliche Aktion vor ein paar Monaten schon mal abgeschlagen, genau aus dem Grund, wie die Außenwahrnehmung ist. Und irgendwie das mal irgendwie so im Zeug, so im Stress und irgendwie dann auch wieder gedacht, ja, die 37 PlayStation-Konsolen, die er da bekommen die bleiben entweder irgendwo in Japan oder gehen sonst irgendwo an oder sie kommen in die Schweiz mit dieser Aktion. Und er hat eigentlich mit bestem Wissen und Gewissen hat er die Aktion gemacht und im Nachhinein ist dann der Shitstorm, also Shitstorm ist ja noch ein Shitstorm,
aber... Ich kann sagen Shitstorm, aber ich habe mich einfach auch gewundert.
Ist die Aktion gekommen und dann hat er sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, du hast ja sicher auch ein bisschen Erfahrung mit so Aktionen. Wie soll ich machen? Haben wir beide gefunden, ja, komm, transparent kommunizieren, um was es da geht. Dass eben die sind nicht unsere 37 PlayStation-Konsolen in unserem Lager, die wir jetzt gefunden haben, wir dürfen die zusammen mit dem Fernseher verkaufen. Aber er hat auch ganz klar gesagt, also in Zukunft wird er so Aktion auch wieder ausschlagen. Er wüsste nicht, was ihm in dem Moment geritten hätte, dass er das gemacht hätte. Aber sagen wir bewusst, dass das ein bisschen eine Außenwahrnehmung nicht so toll ist. Und, ja,
ich meine. Geil für die, die Aktion für sich ist natürlich gleich easy, oder? Das Problem ist einfach genau, wie das Bild rauswirkt, weil das habe ich auch mitbekommen, ich glaube, Swisscom hat vor einem halben Jahr mal irgendwie, ich weiß auch nicht, 1000 oder einfach wirklich eine riesen Zahl von PlayStation, nein, so eine Promo-Ding rausgegeben. Dann hast du dich auch gefragt, wie können die Konsole haben, wenn wir keine haben? Und das sind einfach Deals, die offenbar, weißt du, irgendwie Monate vor Launch oder noch früher gemacht worden sind. Und das heisst, die kommen einfach zugesichert eine Menge über. Und das heisst, andere können keine haben und das kann dann gut sein, dass sie dann Monate nach Launch, wenn immer noch alle keine haben, kommen sie halt ein Ballett über.
Ja.
Und da ist das Gleiche, oder?
Ja, es ist genau das Gleiche, da weiss die eine Hand auch nicht, was die andere macht. Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich dann noch eine eben, wir die nicht bekommen hätten. Das wäre nicht plötzlich, ihr wollt die Promo nicht machen, dann geben wir sie euch einfach ins Lager. Logisch. Oder die wären weg, das ist das, was du gesagt hast.
Sie wollen ja die Fernseher verkaufen, ja? Das sind ja so Sony-Fernseher, logischerweise, oder?
Sind ja so Sony-Fernseher.
Ja, eben, ja.
Ja, nein, Samsung.
Ja, weiss ich nicht. Nein, natürlich sind Sony, ja, klar. Das gibt ja echt alles. Okay, also hätten wir das auch
also,
dann fangen wir doch mal an mit dem regulären Programm. Und zwar mit den News. Ja, das allererste eben Apple News war. Sie haben neue iPhones, 4 neue iPhones, 2 neue iPads und ich sage jetzt mal eine neue Apple Watch, einfach in X Farben. Fangen wir.
Und noch, ein Formfaktor, der aber so ein bisschen Millimeter hat.
Also,
die sind jetzt schon zwei verschiedene. Aber
okay. Ja, ich habe noch die Zusammenfassung vor allem noch kurz geschaut. Dort dann einfach so erster Eindruck von euch. Vom Event. Ach,
viel heisse Luft.
Ja.
Ich habe einfach auch gefragt.
Es ist einfach wie so ein bisschen, sie haben ja aufgehört, früher haben sie die S-iPhones zwischengeschoben jedes Jahr. Und das war eigentlich so eine iPhone 12 S-Präsentation in meinem Buch.
Aha, die gibt es gar nicht
mehr?
Nein.
Nein.
Es gibt SE, das ist die günstige Version. Und das S-Modell gibt es jetzt nicht mehr. Die werden jetzt einfach auch wieder auf iteriert.
Oder? Ja, aber die SE, die gibt es noch, oder?
Der SE gibt es, aber das ist die günstige Version, einfach, wo nochmal eine Generation 2 zurück ist. So, ja,
jetzt sind sie einfach wieder, eben, was die nehmen vor allem ein iPhone 13, dann gibt es ein iPhone 13 Mini, dann gibt es ein iPhone 13 Pro und dann gibt es ein iPhone 13 Pro Max. Das sind, glaube ich, alle, oder?
Ja, genau. Und iPhone 13 Mini und iPhone 13 sind etwa ähnlich und iPhone 13 Pro und Pro Max sind etwa ähnlich. Die unterscheiden sich eigentlich grosso modo nur im Formfaktor. Beim Pro Max ist, glaube ich, das ist das einzige, wo jetzt ein 120 Hz Display hat. Die anderen haben immer noch 60 Hz. Es hat irgendwie neue Kameras, natürlich, wie der Martin. Die vom iPhone 13 Mini und vom iPhone 13 sind die vom letzten iPhone Max, wo sie jetzt innen verbaut haben. Plus um auch, grosso modo, längere Akkulaufdauer, die sie wunderbar gezeigt haben, mit einem, der am Abend noch schnell sich gar Takeaway holen und dann der Freundin schreibt und er hat noch 30% Akku. Da finde ich so, Dude, das ist doch viel zu wenig. Ich will doch 70% Akku am Abend, wenn ich noch etwas zu essen hole. Und
Also das, das Tele, dreifach Zoom ist nice. Also ich finde ehrlich gesagt, das Spannendste, ich habe fast das 120 Hz Display gefunden, wo nicht sie selber gesagt, dass das eigentlich, ich weiß nicht, wie sie es gesagt haben, ich habe das Gefühl, die sind auch gefunden, das ist doch eigentlich ein Gugus. Haben es aber beim iPad Pro, glaube ich, nämlich auch schon gehabt.
Genau.
Und jetzt haben sie es natürlich auch, weil irgendwie, eben, ich habe selber noch nie eins mit 120 Hz, aber das ist schon die 90 Hz sind geiler.
Also ich habe jetzt gerade das OnePlus 9 Pro. Und das hat auch die 120 Hz und das hat auch die Adaptive. Also, das tut sich auch ein bisschen anpassen. Du merkst das wirklich nicht, den Unterschied. Ja. Also, du merkst nicht, dass der plötzlich mega schnell. Ich habe es nur einmal gemerkt, wo ich plötzlich nur noch 4% Akku hatte, dass das Bild sehr geflackert hat.
Ja.
Wahrscheinlich, weil er mega gekämpft hat, damit die Bildrate irgendwie möglichst flüssig, aber dann so, oh shit, das braucht Energie wieder runter und so.
Ja.
aber sonst, also wenn du normal, ich sag mal, über 15% Akku bist, merkst du das überhaupt nicht, dass da im Hintergrund etwas auf und runter geht. Das ist ziemlich geil gemacht. Und das fühlt sich wirklich tatsächlich fantastisch flüssig
an. Das ist wirklich kein Gimmick. Also der Kollege hat es vor allem, als ich es einmal gesagt habe, hat er nachher einmal sein iPhone mit seinem iPad verglichen und hat ihn noch richtig angeschissen. Er hat gesagt, Scheiße, wenn du es siehst, das ist Tag und Nacht, schießt ihn richtig an. Und jetzt kommt ja dann Aber eben nur das Pro, eben genau, nur Pro haben das natürlich, oder?
Ja. Nein, nur Pro Max, glaube ich sogar. Und eben 120 Hertz, das heisst, dass du hast 120 Bilder pro Sekunde, ja, also viel schneller. Und adaptiv heisst einfach, dass wenn du nur ein WhatsApp liest, musst du ja nicht 120 Mal dein Bild refreshen in der Sekunde. Und dann geht es teilweise bis zu 10 Hertz, aber was eigentlich, also bei bestehendem Bild. Und wenn du dann aber scrollst, dann tut es wieder auf 120 Hertz aufschalten. Weil 120 Hertz halt, ja, wenn du 120 Mal das Bild musst ausgeben, braucht das halt ein bisschen mehr Akku.
Genau. Ja, voilà. Aber sie haben ja alle
60 Hertz.
Aber eben genau, das, so viel gibt es gar nicht. Sie haben alle länger, sie sehen genau gleich aus. Mhm. Das Kameradesign ist ein bisschen anders. Mir ist es nicht einmal aufgefallen.
Ja, so ein bisschen versetzt.
Ja, und ja.
Gibt es ein bisschen neue Bildmodi, ein bisschen neue Video. Ich glaube, im Video haben sie ein bisschen darauf herumgeritten, dass sie da jetzt so cinematisch sind. Es gibt sogar den Cinematic Mode, wo du, glaube ich, in Dolby Vision drehst und ein bisschen so 24 Bilder pro Sekunde. Also ich habe die Zahl nirgendwo gelesen, aber so wie sie es gezeigt haben sie es ein bisschen cinematisch soll wirken, das Bild, eben, dass es nicht mit irgendwie da, ja geil, 4K 60 Hertz Videos machen, wo vorher immer die Werbung war, sondern im Gegenteil, nur 24 Hertz sozusagen oder 24 Bilder pro Sekunde aufnehmen, damit es eben wirkt wie in einem Film, wo eben traditionell eher weniger Bilder pro Sekunde aufnimmt.
Das ist also alles Software-Zeug, oder?
Alles Software-Zeug, ja. Also sie haben, ich habe auch das Gefühl, sie haben auf den Prozessor, den A15 Bionic-Chip, gar nicht so grossartig umgeritten wie auch schon in der Vergangenheit, weil ich glaube, der Prozessor gefühlt ist ja gar nicht so viel besser als der Vorgänger. Das wissen sie auch. Und darum ist wie so, es ist es da, es ist ein Upgrade, aber es ist jetzt...
Ein Upgrade, ja, einfach,
es gibt
genau. Andere,
es gibt Kamera, es gibt Video, es gibt...
Ich glaube, so also da gibt es jetzt einfach sicher für niemanden einen Grund, vom letztjährigen Upgraden, außer halt eben die, die immer das Neueste und das Beste haben. Mhm. Ich habe das mit den Filmsachen einfach noch... Also von Art ist es ja lustig, die Features, die es bewerben, das wirkt dann so wie so professionelle Sachen, aber jeder, der professionell würde die Kamera brauchen, der würde das eh alles selber machen. Aber dass du zum Beispiel kannst den Fokus in einem Video nachträglich einstellen, ist schon noch geil.
Ja.
Und man sagt ja immer, dass die besten Videos machen. Ich müsste wirklich mal einen Direktvergleich sehen. Ich höre das einfach immer, aber ich habe keine Ahnung. Aber es wird schon stimmen.
Nochmal schnell kurz, muss mich noch mal schnell korrigieren. Es ist tatsächlich beim Pro und beim Pro Max 120 Hertz Display. Ich habe eine falsche Übersicht vorhin gesehen, wo ich recherchiert habe.
Aber das ist bei beiden. Können wir eigentlich mal über die Presse selber reden? Also können wir nur den Zusammenschnitt sehen. Aber die Orte, wo sie da aufgenommen haben, es ist so weird gewesen. Die einen stehen einfach irgendwo an einem Cliff irgendwie und sie sehen so verloren aus. Und ich bin gar nicht rausgekommen, sind die wirklich da gestanden? Das
Lagerhaus, wo so dran schon rumgelegen ist, das ist wirklich weird.
Und die einen in so einem Labor irgendwie und dann redet sie über Game. Ich fand, was läuft da eigentlich? Das ist wie so eine Parodie. Aber die Besten sind echt die, die irgendwie so... Es ist wie so irgendwie in England, weißt du, so an diesen hohen Klippen stehen und dann einfach so, hey, die neue Apple Watch.
Ja, das ist so okay,
weird.
Location Scouting at its best.
Genau.
At its finest.
Sehr lustig. Aber vielleicht war es wirklich nur ein Greenscreen.
Ja, und übrigens etwas, was sie nicht angekündigt haben und immer noch drauf festhalten, ist immer noch ihre Lightning. Anschluss. Es gibt immer noch kein USB. PC bei den iPhones, sondern immer noch Lightning. Und damit ist, weil iPad Mini hat jetzt den Lightning-Anschluss.
Ja.
USB-C. Das iPad Mini hat USB-C jetzt. Und jetzt kannst du mal, jetzt ist Apple selber, haben sich selber nicht unterstützen. Das MacBook Pro, iPad Mini und das iPad Pro, die haben alle USB-C. iPhone, iPods, AirPods und Space, iPad. Die haben nach wie vor Lightning. Es ist so ein bisschen, jeez. Schaffen sie es? Machen sie es? Wollen sie es nicht? Ich weiß es nicht.
Jetzt haben sie überall aus bei den iPhone, haben sie zu USB-C?
Nein, bei den iPhone, bei den iPods, wobei das...
Ja, AirPods, ja gut, aber
die... AirPods auch. Über die AirPods gibt es offenbar auch immer noch. AirPods auch und beim normalen iPad. Und beim iPad Air weiß ich jetzt gar nicht. Da müsst ihr mal schauen.
Ja, aber nein, aber alles, was neu rauskommt, offenbar, weil die Uhr hat ja auch USB-C.
Die hat USB-C jetzt, genau. Alles, was neu rauskommt, außer den iPhones. Also,
kommst du wieder? Man
hat schon eigentlich gewährleistet, dass es auf die Iteration kommt.
Und schon letztes Jahr.
Nächstes Jahr müssen sie es eigentlich wieder machen. Also hoffe ich.
Das ist so weird, warum die das so rauszögern. Ich verstehe das gar nicht. Es ist ja klar, dass sie es wieder machen, oder? Also,
ja, ist es dann.
Oder auch nicht.
Mal, ich meine, da regt, also weißt, mittlerweile regt sich dann vermutlich der Apple-User auf, wenn er einfach vier Geräte hat. Alle anderen haben USB-C und das hure iPhone hat er noch, dann muss er einfach für das noch ein anderes Kabel mitschleppen.
Das stimmt. Probier, es gibt einen Dongle, gell?
Sie natürlich. Sie
liefern, glaube ich, sogar mit dem iPhone einen Dongle mit. Wenigstens liefern sie mit. Wenn es schon... Das ist... Das habe ich zumindest gelesen. Ja, und dann iPad Mini ist ein bisschen grösser, 8,3 Zoll, glaube ich, oder so, statt 7,9.
Also, die Grösse ist exakt gleich, glaube ich. Es ist das Display einfach grösser, das ist das Geile,
oder? Grösser ist schon weiter rausgegangen.
Ja, das ist schon geil. Ja. 8,3 ja, statt 7,9.
Oh. Ja, vielleicht. Weißt du nicht. Ich habe immer noch mein uralt iPad langsam ein bisschen abgekratzt. Apropos uralt iPad, da haben sie auch ein kleines Update gemacht mit einem 13-Chip aus dem iPhone SE. Weitwinkelkamera, die verfolgt, wenn du irgendwie Video telefonierst.
Ja.
Und für 329 Stutz für 64 GB, muss ich sagen.
Ich finde das auch mit Preisen eigentlich, das ist schon krass. Also sind die früher immer nur High-End-Segment gemacht haben, oder? Und mittlerweile, also 330 Dollar ist ja eben, ich weiß nicht, was da der 380 Stutz oder so jetzt nicht mehr kosten, oder?
Ja.
Aber das ist schon krass, dass irgendwie, du kommst einfach so günstig, fängst du das iPad über, oder? Also irgendwie, weißt, früher war das günstigste was, 800 Stutz oder so. Und jetzt kommt es
so.
Und das Mini 500 Dollar, also ist schon, ja, jetzt ist es krass, oder? Weil sie einfach, die sind jetzt so gross, fängst du, dominiert das Tablet-Feld, dass sie einfach fängt, so einen Preis können unter ihnen, oder?
Ja, das können sie in jedem Segment. Ich meine, bei der kostet immer noch 800 oder so.
Ja, und
das Pro dann noch einen Tausiger. Ja. Plus, minus, wenn du die grossen Versionen nimmst. Und ich meine, das iPad, ja, eben, aber es gibt für alle etwas, oder? Für mich, weil ich würde jetzt mit zum Beispiel mein iPad schon mal ablegen, irgendwie jetzt Funkverbindung, finde es nicht mehr und so. Und ich brauche es aber eigentlich sehr oft. Jetzt bin ich mir am Überlegen, ob ich mir wirklich einfach das, ich brauche es fast nur stationär, einfach das iPad ziehen. Das tut mir easy.
Ja, voll. Und am Schluss noch die Apple Watch
noch.
Kein Redesign, oder? Wie man da gemeint hat.
Ja, das ist
heiß gelaufen, Gerüchte kochen. Das ist ja richtig heiß gekocht worden. Und dann am Schluss ist alles wie gehabt.
Das Redesign hätte ausgesehen wie ein Mini-iPhone eigentlich, oder? Es ist doch so, ja. Und jetzt ist es einfach, der Rand ist es mühe anders, habe ich gesehen im Video. Irgendwas. Und sonst, gleicher Prozi. Krass finde ich übrigens, ja genau, Fast Charge und so, aber ich meine, es ist sonst nichts Neues. Es gibt einfach x Farben und so, aber was ich mehr drauf gefunden habe, wo sie die Preise gezeigt haben, die verkaufen Series 3 noch, das ist jetzt 7 und sie verkaufen das 3 noch. Kannst du dir mal vorstellen, überleg dir mal irgendjemand, der möchte eine Android-Uhr von vor 4 Jahren verkaufen. Nein! Du willst nicht einmal ich nehmen, nicht geschenkt. Kannst du nichts machen damit.
Nein.
Das ist schon Strube, muss ich sagen.
Aber das heisst wahrscheinlich, sie haben immer noch Software-Support für
Series
3. Also das ist ja...
Ja, vor allem, vermutlich auch, wenn du es jetzt kaufst, dann erwartest du schon noch ein paar Jahre Support.
Ja,
das ist schon, das muss ich sagen, das sind schon umgeschlagen. In diesen verdammten Software-Updates, da macht dann also niemand etwas
vor. Das macht ihnen niemand etwas vor, das stimmt.
Ja, das ist schon gut. Übrigens, apropos Software-Update, man kann jetzt auf der Apple Watch, habe ich gesehen, gibt es auch eine Tastatur. So.
Ja, gewisse Sachen habe ich...
No.
Gewisse Sachen.
Nein, ich habe mit meinen Wurstfingern schon jetzt mir auf meinem Giganto Phone irgendwie zu tippen und schreibt Hälfte falsch.
Hey, es geht im Fall erstaunlich gut. Also ich kenne es nur von den Android-Uhren, aber es geht im Fall... Man denkt damals gar nicht, dass das möglich ist, dass das dann die Richtige nimmt. Aber es geht im Fall.
Es geht. Aber brauchst du das auch? Also.
Ganz selten. Nein, ich habe jetzt hier die Galaxy... die Galaxy Watch.
Die neue
3. Ja, genau. Und es hat mittlerweile so viele Antworten zur Auswahl, was ich noch easy finde. Natürlich sind es Englisch, wenn ich es Englisch eingestellt habe, aber ganz selten tippe ich etwas. Nein, wieso? Ja. Weil ich kann ja das Telefon führen nicht. Also, weißt, das Telefon ist so schnell davor. Das ist nur, wenn du das Telefon nicht dabei hast und das gibt es bei mir so selten. Außer beim Sport und dann muss ich auch niemandem zurückschreiben.
Genau, eben. Und die Antworten sind, es stimmt, es hat immer so Antwortmöglichkeiten, aber sie sind für meinen Geschmack, so wie ich halt schreibe, sind sie sehr emotionslos.
Ah, ja. Okay.
Irgendetwas und dann vorgeschlagene Antwort. Okay,
genau.
Verstehe. Ja.
Verstehe, ja.
Mir ist gerade das Geilste ever passiert im Fall, ich habe Lotto gewonnen. Okay.
mache ich einfach, wenn ich im Seich bin. Ja.
Ich weiß nicht.
Höchst emotional. Weißt du, und nachher hat er uns im Dave gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob er den Mund noch mal abmachen will. Und wir haben aber schon telefoniert, aber ich weiß nicht. Okay. I love it.
Ja, ich muss dir aber sagen, ich tue mich jetzt outen. Ist gut, okay.
Also, ich muss dir etwas sagen, ich bin schwul.
Okay. Sie passen eine Stunde, ich
toll.
Grossartig.
So, was meinst du dazu? Und dann kannst du irgendwie sagen, ich weiß nicht.
Oder Oberschiene, so. Oberschiene. Immer die Oberschiene.
Niemand so. Nein, es passt aber im Fall lustigerweise auch noch recht gut auf Schweizerdeutsch. Irgendwie hat es, ja, irgendwie funktioniert.
Ja, stimmt.
Ja, das ist
ja, es. Ja, schlussendlich aufgeräumt, der Apple-Event hat mich jetzt überhaupt nicht aus der Socke gehauen. Ich glaube, es ist auch so ein Off-Year für Apple. Sie haben keine neue, vor allem auch keine neue Laptops und so gezeigt. Das hat mich jetzt noch Wunder genommen, aber das ist wahrscheinlich auch immer, sind immer zwei verschiedene Präsentationen. Ja, ja. Ist, tatsächlich, ich glaube, da werden das nächste Jahr ein paar Bricken müssen reinrühren, damit da noch einen guten Kunden kaufen zu sehen, aber damit wir da auch nur ein kleines bisschen Excitement
zeigen. Kann man sagen, ein bisschen unaufgeregter Event ist es gewesen.
Apple TV ist auch gar nichts Neues gekommen, außer einfach das liebe Bekenntnis, dass man in Zukunft viel, viel mehr Content liefern will und irgendwie mindestens ein neuer Film oder eine neue Folge von irgendeiner Serie pro Woche aufladen. Also, dass du eigentlich jede Woche neue Content hast. Das ist vorher halt ja nicht der Fall. Sie kostet dafür aber auch wirklich nur wenig. Was kostet Apple TV?
5 Stutz oder so
im Monat. Also, ja, oder $5 in der Schweiz, wisst ihr es gerade nicht. Aber irgendwo dort um 6-7 Stutz oder so etwas.
Und sie schiessen es dir immer noch an, wenn du ein neues Gerät kaufst, oder? Bekommst du immer noch so ein Jahr lang gratis. Ja,
also komm, machen wir weiter. Dann haben wir das erste Firmware-Update, und zwar PS5. Das kommt am 14. glaube ich, ist es nicht 15. Ich glaube 14. September, egal, wenn der Podcast rauskommt, ist auch das Update draussen. Und 14.
ist gestern gewesen.
Ich habe das Gefühl, es ist 14. Nein, aber ich weiss nicht, ob es 14. oder 15. gewesen. Aber jedenfalls, das ist das Update, wo die SSD-Unterstützung bringt, also den Slot freischalten. Vorher war es eben nur in der Beta möglich gewesen, und Beta ist nicht möglich gewesen, aus der Schweiz, sich dort anzumelden. Ja. Und ich würde sagen, das ist interessant, ist dann jetzt kannst du endlich das nachrüsten. Ich tue dann endlich die WD, die sie mir geschickt haben, einbauen. Der schreibt mir übrigens ständig, der Typ von WD von Western Digital, dass ich das unbedingt machen müsse. Der liegt mir dort immer in den Ohren, aber ich tue das jedenfalls...
Ist die extra für PS5, oder
was? Das ist einfach eine von der ersten, weil das ist ja so kompliziert, weil ich das Modell und so, Größe und so, und das ist einfach eins von denen, wo man weiss, dass sie funktioniert, die WD Black. Und die tue ich dann die Woche hoffentlich mit dazu, dass ich das mal einbauen kann. Sollte ja relativ eine einfache Sache sein.
So ist du nicht... machst irgendwie einen Zeitvergleich zwischen den Games, wäre noch spannend, oder?
Das ist. Ja, das ja, genau, muss ich mal schauen. Also, im ersten geht es mir vor allem darum, zum Einbauen. Aber ja, vermutlich mache ich dann auch noch kurz einen Ladezeitvergleich. Ich muss es schon ausprobieren. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie sie es macht mit. Weißt du, zeigt es dir einen 2-Speicher an? Ich glaube eben. Ich glaube, es zeigt dir eben nicht.
Ja, mal. Also, so wie ich sehe, das erste Screenshot steht von der Beta, zeigst du, glaube ich, schon 2 Speicher
an. Was ich aber echt doof finde, bei der Xbox stöpselst du hinter das Teil und dein Speicher vergrößert sich einfach. Das finde ich irgendwie als User eigentlich geiler. Aber.
Convenient.
Und das 3D-Audio-Update ist noch auch für... Aber nur für TV-Lautsprecher, was ich noch weird finde.
Gell?
Nicht für...
Das habe ich auch noch
gedacht. Das ist mega komisch. Das
und es ist auch wieder etwas, wo in der Praxis doch völlig nicht funktioniert. Das sagt einfach, es zwingt TV-Lautsprecher 3D-Audio zu generieren. Whatever das heisst. Wenn du zwei Stereo-Lautsprecher hast am Fernsehen und dort 3D-Audio, also ist es nur Stereo. Also... Was soll da anders passieren?
Du, wie so eine Soundbar, die machen die könnten das auch so komisch emulieren. Ja, du,
ja, mit einer Soundbar vielleicht, aber auch dort ist ja jetzt schon Surround. Also, weißt du, Surround Sound kannst du jetzt schon rauslassen.
Ja, gut, so, aber macht das
auch ja, okay. Vergleichbar vielleicht mit Dolby Atmos, wo auch genau die gleiche Diskussion ist, dass es auf einem reinen Surround Sound System ist, jetzt Dolby Atmos wird dir nicht die Welt verändern, tontechnisch.
Ja, du. Egal.
Wir mozen es nicht.
Wir nehmen das. Ich sage danke und tschüss. Genau. Dann weiter gehen wir bei der Switch. Die hat ebenfalls ein Firmware-Update bekommen. Ich habe es vorher noch schön gemacht. Und die schaltet jetzt endlich das Bluetooth frei, sodass du auch kannst Bluetooth-Kopfhörer anschliessen. Weil die hat ja schon Bluetooth gehabt, aber man hätte einfach nicht können seine Kopfhörer und so damit verbinden. Man hat einen Dongle gebraucht. Und jetzt kannst du es endlich machen. Ich habe mich übrigens zuerst mega gefreut. Ich dachte, geil, endlich kann ich mit dem Kopfhörer auf der Switch den Sound hören und nebenan noch ein Musik hören. Und dann so, nein, das geht natürlich nicht. Es gibt ja keinen Musikplayer auf dem Gerät. Also für mich ist es weiterhin nutzlos.
du hast wollen zum Game...
weil jetzt... Und, ich würde gerne einen Podcast hören und noch ein bisschen den Sound vom Game hören oder halt Musik oder so. Aber das geht natürlich nicht, weil ja. Es gibt keinen Player.
Du kannst ja nicht irgendwie das überbringen, sonst, weil es hat nur Bluetooth 4.0, ja. Das heißt, es kann nicht ein Gerät, wobei das würde die Probleme auch nicht lösen.
Ja,
ja ich bin mega überrascht, aber ich habe erst letztens das Problem gehabt, dass ich meine Nothing Ear halt bekommen habe und wollte mit der Switch im Zug spielen und gewerkt darf.
Ja.
What? Da hat gar kein Bluetooth.
Ja, ja.
Er hat es wirklich bis jetzt nicht gehabt und jetzt hat es nur Bluetooth 4.0, also eben kannst du nur ein Gerät gleichzeitig verbinden, was jetzt das Ding ist. Was ein kleines Ding könnte sein, ist, dass wenn du ein Bluetooth-Audio-Gerät verbunden hast, kannst du nur zwei Controller verbinden. In einer Welt, wo es Bluetooth-Soundbars gibt, kann das natürlich für den einen oder anderen ein kleines Problem werden, wenn du Mario Kart 4 zocken willst, dann kannst du nicht gleichzeitig deine Bluetooth-Soundbar angeschlossen haben. Aber das ist also schon dann sehr nischig.
Ich glaube auch.
Aber im ganzen Zug von dem habe ich, dass ich die Nothing-Ear bekommen habe, ich habe ja meine PS5 da an meinem normalen Bildschirm angeschlossen, also an meinem Computerbildschirm und dann gemerkt, hey shit, das checkt im Fall keine Konsole. Das ist die erste Konsole, die Bluetooth-Audio kann. PS5 kann es nicht und Xbox kann es nicht.
Also sie können schon Bluetooth?
Sie können Bluetooth, aber sie können nicht Bluetooth-Audio. Du musst proprietäre Kopfhörer kaufen für die. Mhm. Sie können Bluetooth, aber nicht Bluetooth-Audio. Die haben das nicht freigeschaltet. Aus welchem Grund auch immer. Aber vielleicht sind es Lizenzkosten,
die du musst zahlen. Weil es gibt ja, genau, eben, du kannst schon diverse Kopfhörer kaufen. Das dann, du musst halt immer du schauen, aber, PS4-Kopfhörer, oder?
Ja, aber die sind dann nur für PS4. Genau. Entweder wenn sie halt einfach das dort Lizenzkosten für sie reinkommen oder sie wollen Bluetooth-Lizenzkosten nicht zahlen. Aber irgendetwas von dem muss ja sein, oder? Ich nehme mich erinnern, dass sie halt einfach sagen, ja, dass sie noch mitverdienen an den Peripherals, die da verkauft werden. Und am Schluss leidet der Kunde darunter. Was kannst du machen? Es gibt Dongles, wo du nachher kannst eigentlich, wo akzeptiert sind und dann kannst du Bluetooth-Audio machen mit der PS und der Xbox und früher auch mit den Switches, das so müssen wir machen. Aber ich finde es einfach eine Verarschung am Kunden eigentlich schlussendlich. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Also, weil, hey, wenn du es schon verbaut hast, man gibt doch das Zeug frei. So.
Ja, ich glaube, vermutlich ist dort weniger das Problem, weil einerseits haben die Leute am Fernseher angeschlossen, haben einfach Sound, oder?
Ja, das ist nicht das,
ich will nur sagen, warum dort das viel weniger eine Diskussion ist. Weil halt eben die Leute haben das Soundsystem oder sie haben das Gaming-Headset. Und bei der Switch ist es halt einfach von Anfang an irgendwie, weil die ist portabel und die Leute haben Kopfhörer. Und dann ist es so, warum geht das mit dem nicht? Aber du hast schon recht, das ist irgendwie, ich habe das natürlich noch nie gebraucht. Ich habe immer die Headsets getestet, die für Konsolen sind und die sind ja meistens mit Wireless, mit Dongles und so. Nein, das ist echt völlig absurd. Dass du hast Bluetooth-Controller bei der PlayStation sogar. Und dann kannst du aber nicht. Bei
der Switch auch.
Ja, genau. Und dann kannst du
einfach nicht Xbox brauchen. Auch.
Ja. Ja. Nein, und die Xbox hat Wireless.
Ja, aha, okay, ja, gut. Natürlich, die haben einfach ihres Proprietär, aber es wird auch über die Bluetooth-Technologie irgendwie.
Ja, egal. Kann, also, das, ich, da muss doch, ich doch. Da.
Weißt du, Google.
Das ist Halbwissen.
Ich glaube, das ist einfach schon ein anderer Funkstandard, aber ist gleich. Ich, da, ja, kenne ich mich jetzt wenig.
Aber auf jeden Fall ist nicht Twitch, das ist mir dann aufgefallen, dass Twitch eigentlich die ist zum dümmsten Moment rausgekommen, nämlich dort, wo Apple ihre Jackport abgeschafft hat, oder der 3,5 mm Klinke. Und da hat Nintendo nicht mehr darauf reagieren, oder? Weil, wenn sie zwei Jahre später rausgekommen wären, weil Apple alleine hat ja nachher dafür gesorgt, dass die Klinkenanschlüsse gefallen sind, wie irgendwie tote Flüge, oder? Bei allen Handyherstellern. Also, es hat fast keiner mehr einen Klinkenanschluss. Das heisst, alle brauchen fucking Bluetooth. Und jetzt hat Nintendo aber genau im dümmsten Moment ihre Konsolen rausgegeben, nämlich genau dort, wo Apple den Klinkenanschluss verbannt hat. Und haben jetzt angefangen, das können anliefern. Sind jetzt quasi der ganze Welle von Wireless-Kopfhörern, wo jetzt, ich meine, bin sogar ich eingeknickt. Sogar ich bin eingeknickt und habe Wireless-Kopfhörer gekauft. Haben jetzt dem können vorgelesen und haben jetzt das können anliefern. Was cool ist, aber eben, es ist halt für Nintendo scheiße.
Schräg ist mir einfach, was hat dazu geführt, dass es jetzt fängt kommt. Ist wirklich einfach, okay, jetzt haben halt so viele Bluetooth-Kopfhörer, jetzt schalten wir es auch noch frei. Und vorher hat man einfach gefunden, nein, jetzt zahlen wir irgendwie die Lizenzgebühren oder was auch immer, sollte sie nicht. Nintendo ist einfach eine weirde Bude, hey, wirklich.
Ja, es ist halt immer noch ein bisschen, also das ist jetzt vielleicht auch wieder grenzrassistisch, aber es ist halt immer eine japanische Bude. Ich finde auch Sony eine weirde Bude und so. Also das ist mit Microsoft, also weißt du, bei so gewissen Entscheidungen.
Das sind sie einfach auch, ja. Ich habe das gerade wieder
mit. Also ja, schon, ich würde jetzt das mal so sehr, sehr rassistisch auf Japaner.
Komm, wir gehen weiter, sonst, landet, noch sonst landet noch eine Klage bei uns, wie sie da gerade bei Activision Blizzard die nächste gelandet ist.
Ja, ja, voilà.
Genau, grossartig. Genau, wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass dort aktuell ein Klage läuft wegen so einem grossen Missbrauchsfall. Und jetzt ist, da bin ich nicht 100% sicher, ist mir nicht 100% klar geworden aus dieser Klage, ob die sich mit der verknüpft. Aber jedenfalls, es gibt eine neue Klage von so einer Mitarbeiterschutzorganisation und die klagt wegen unfairer Arbeitspraktiken gegen Activision Blizzard. Und zwar, es geht konkret halt einfach darum, dass sie die Mitarbeiter einschüchtern und so die ganzen Diskussionen sabotieren, wo, wenn die Leute wollen, über ihre Probleme, die sie haben am Job, über ihre Löhne, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen reden, das wird einfach irgendwie wirklich sabotiert. Und ein Hauptpunkt ist auch das Forced Arbitration, also das ist so die erzwungene Schlichtung, oder? Das sind so die, das, mega viele Gamefirmen haben so die Klausel drin in deinem Vertrag, dass du eben eigentlich nicht klagen kannst, sodass du es musst mit der Firma schlichten, oder? Also wenn ich es so richtig verstehe. Und,
es wird quasi einfach irgendwann mal einen Kompromiss angeboten und du musst ihn annehmen, ob er dir gefällt oder nicht.
Ja, genau. Du kannst gar wirklich dann einfach irgendwie nicht klagen. Also das ist irgendwie, ja.
Eben darum, Zwangsschlichtung.
Ja. Und genau. Ja. Und genau das. Und dann, weil es ist, die Mitarbeiterschutzorganisation, die macht das im Auftrag von der, jetzt habe ich den Namen von denen nicht, aber das ist auch so ein
Better ABK oder ABK.
Ja. Und das
aber sind, es ist eigentlich, sorry, wenn ich die
drin schütte,
ist die Campaign to Organize Digital Employees, Abkürzung ist Code CVA, klagt Blizzard an und sie machen das eben im Auftrag von der Gruppe A Better ABK,
genau.
Wo entstanden ist eigentlich aus Activision Blizzard Mitarbeitern, wo sich nach der ganzen Sexmissbrauchskandal von den letzten Monaten gegründet oder gebildet hat, um für bessere Arbeitsbedingungen in der Videospielbranche kämpfen allgemein.
Also, dann geht es konkret um das. In Zusammenhang mit dem, was jetzt da läuft. Und so. Das ist einfach, dass man sich einfach gewerkschaftlich nicht kann. Also,
genau. Es sind aber Bemühungen, die schon seit vielen Jahren gehen. Ja. Also es ist nicht erst jetzt kommen die auch noch mit Einschüchterung und Nötigungsklagen, sondern das sind schon lange am versuchen zu bekämpfen.
Ja.
Jetzt, also das sind wirklich Bemühungen, die seit Jahren da sind, die jetzt halt wirklich ein bisschen Fahrt aufnehmen und auch ein bisschen Rückenwind bekommen durch das Ganze. Aber es ist nicht etwas, wo jetzt auch noch so, das könnte man auch noch schnell machen. Das
Schreiben wir das auch schnell in die Klage rein. Naja, es zeigt einfach auch nicht mehr, was Activision Blizzard für ein Puder ist. Aber ich glaube auch, was es auch mehr zeigt, ist das halt einfach, so schlecht unser Arbeitnehmerschutz teilweise in der Schweiz ist er einfach nie so schlecht wie in den USA. Also ich glaube, das ist auch so etwas, was das wieder mal vor Augen führt. Dass wir schon noch, wir können schon noch ein bisschen besser werden, egal, und so Klauseln wären in der Schweiz, glaube ich, tatsächlich absolut nicht rechtmäßig.
Ja, ist zu hoffen.
Ja.
Ja, mal schauen, wie es dort weitergeht.
Ja.
Dann,
also wenn es Recht wieder bekommen würde, das sicher einen angenehmen Präzedenzfall schaffen, gerade was die Praktiken mit den Zwangsschlichtungen betrifft. Wäre wirklich ein grosser Sieg für die Gruppe und überhaupt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA. Sondern wollen sagen, ja genau, sie klagen, also die Anklage wird eingereicht beim National Labor Relationship Board, NLRB. Das ist eine unabhängige staatliche Behörde, die sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzt. Und sie ist gegründet worden von Franklin D. Roosevelt.
Ah, okay. Das ist ein bisschen älter.
Ja, ja. Wobei eben so in den USA mit staatsunabhängige Behörden, das ist eigentlich meistens, passiert dann auch einfach nichts. Das hat man schon ein paar Mal bei verschiedenen Beispielen gesehen. Oder? Die sind dann auch irgendwie unterwandert von der Industrie selber, damit dort also auch hoffentlich so
ein bisschen
ist. Aber
genau darum habe ich gedacht, erwähne ich das noch, das ist jetzt nicht wie bei der anderen Klage, wo das wirklich da vor dem Staats- oder Bundesgericht sogar kommt, sondern es passt jetzt gut, es gibt eine gute Schlagzeile und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden, aber wie viel sich da jetzt verändern wird.
Ja, ich glaube, ja.
Also gut. Dann die letzten News, die wir haben, das gibt Gerüchte, dass da noch diverse ich sage jetzt mal, PlayStation exklusive Games vom PC werden landen. Also ich glaube, das ist der.
Das glaube ich doch nicht! Zeit, der PlayStation Fanboy.
Um das Simon da kurz erklären, das hat nämlich über die Comments auch wieder gefragt, weil wir geschrieben haben, da die Fanboys rasten wieder aus, weil Uncharted ist das letzte Ding gewesen, Uncharted 4, ja. Die Collection, jetzt auf dem PC landet. Hey, ich meine, es ist halt einfach auch wirklich so, die Leute sind, also weißt du nie, wie viel, aber einfach eine laute Minderheit, nehme ich jetzt mal an, hat verdammt rumgeraged, weil eben jetzt da die exklusiven PlayStation-Games plötzlich auf dem PC landen, das geht doch nicht, das ist der Niedergang von PlayStation und scheiß PC und und also wirklich, das hat es wirklich viel gegeben. Ich finde die gleichen, die eben gemotzt haben, dass die Aloy da von Horizon Zero Dawn im neuesten Trailer zu wenig weiblich war und dass der Thor im God of War Ragnarok Trailer zu fett ist. Obwohl ich gelesen habe, das sage ich historisch, also weißt du, aus der Geschichte, aus der Fabel, was auch immer, sagt das offenbar auch akkurat. Ich glaube, das ist auch ein. Ja, scheinbar ist der wirklich einfach auch so ein fester gewesen. Aber egal.
Historisch.
Jetzt geht es darum, jemand hat eine Nvidia-Liste entdeckt auf irgendwelchen Server, wo Games gezeigt haben, die für GeForce Now, also der Cloud-Gaming-Dienst von Nvidia, wo dort drin sollen ziehen. Das sind 18.000 Games, haben sie dort gefunden in dieser Liste. Die sagen natürlich dann prima für Entwickler. Also bei GeForce Now kann man Spiele spielen von Steam, vom Uplay, also Ubisoft und vom EA-Ding auch. Jedenfalls halt von diversen PC-Clients. Und die Auswahl ist aber beschränkt, du hast nicht alle Steam-Games. Und jetzt in dieser Liste sind eben 18.000 gewesen. Und sagen schon klar, dass die einfach primär für Entwickler sind, damit die, glaube ich, das Zeugs können ausprobieren. Das ist nicht so, dass die morgen bei uns landet. Aber in dieser Liste hatten halt diverse, die noch nicht verfügbar sind, also weißt du, und eben halt von Sachen wie Mafia Definitive Edition, was noch wahrscheinlich ist, aber halt eben auch God of War oder Returnal, wo halt jetzt wirklich immer noch PlayStation-exklusiv sind, wo es auch noch keine Ankündigung gibt. In dieser Liste ist eben auch Uncharted die Collection gewesen, die neu, und die ist ja jetzt wirklich auch gekommen. Sogar der Dolphin Emulator, wo wirklich so Wii U-Games und so spielen. Aber genau, Nvidia hat ihn schon kommentiert gegenüber, glaube ich, The Verge, und hat gesagt, ja, das ist so eine spekulative interne Liste, das ist nur so eben, für interne Zwecke, das heisst gar nichts. Mm. Aber ja, eben, das kann wirklich auch gar nichts heissen, oder, dass das wirklich einfach stellvertretend ist, weil ich habe das Gefühl gehabt, es ist schon vor ein paar Jahren doch mal irgendwo also ein Bild, wo dann, ich glaube, bei Stadia oder so ist das, glaube ich, sogar gewesen, wo irgendwelche Games drauf gewesen sind, so Konsolen exklusiv. Ich glaube, auf dort ist God of War drin gewesen. Zum Teil sind das halt wirklich Mockups, oder? Mm-hmm. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, das ist sehr wahrscheinlich, weil jetzt haben sie Death Stranding und eben Uncharted, einer von den absoluten Premium-Exklusivtiteln, oder?
Ja.
Drum.
Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn wir letzte Woche haben wir schon darüber geredet, hat es ja auch noch ein paar PC-Announcements gegeben, die exklusiv waren mit dem Uncharted und so, aber wie du sagst, und ich glaube, Sony wird dort einfach schon auch einen Teil von dem Kuchenstück wollen haben, wo Microsoft jetzt eigentlich ziemlich exklusiv für sich pachtet, oder? Also, die können ja. Microsoft gibt einfach alle Titel auf Xbox und auf der PS raus. Und Pizza. Sony muss jetzt das irgendwie auch. Oder hat irgendwie auch Bock, das machen. Wenn es etwas ist, dann ist es einfach sehr geil, als PC-Besitzer jetzt können zu geben. Also, das wäre ja genial. Die PS5, wenn ich die könnte ausrühren könnte, ich würde es schon lange machen, oder? Dann hätte ich das Problem mit dem fucking Bluetooth nicht.
Es ist genau die Diskussion, wo ich da schon oft angerissen habe. Einfach die zwei unterschiedlichen Strategien, die da gefahren werden. Microsoft, die mega drauf auf den Game Pass halt einfach pocht und dass die Spiele möglichst überall spielbar sind. Scheißegal auf welcher Plattform. Und Sony, die halt mega auf seine Konsole pocht hat, auf die PlayStation 5. Und das, ich habe das schon vor zwei Jahren, wo da die ganze Promotion PS5, also früher PS5 ist in aller Munde und über die neue Xbox redet nicht einmal Microsoft selber, ist mir schon mega seltsam reingekommen, dann hat sich das mit dem Game Pass und so langsam ein bisschen rauskristallisieren und die zwei Strategien rauskristallisieren, wo der Schwerpunkt liegt und halt die Frage im Raum, welche Strategie ist zukunftsweisender, welche wird eher gewinnen und ich glaube, da haben wir alle ein bisschen vermutet, über kurz oder lang, wahrscheinlich eher lang, wird wahrscheinlich Microsoft mit seiner Strategie recht behalten können. Und ja, das wäre, wenn jetzt da mehr als nur Gerüchte sind, wäre das ja auch eher wieder ein bisschen so eine Bestätigung von dem, dass auch Sony merkt, shit, wir müssen unsere Games, ich glaube, auch ein bisschen mehr überall verfügbar haben als nur auf unserer PlayStation. Sonst ja, verkaufen wir weniger Games und ich glaube, Gameverkauf ist immer noch das, was mehr Kohle bringt als Konsolenverkaufen. Drum.
Vor allem, eben, ich glaube einfach, die haben einfach auch gemerkt, dass sie das nicht schadet. Ich glaube, es ist einfach so, sie merken, die Leute kaufen trotzdem eine PlayStation und noch eine andere Konsole. Und es ist einfach so, mit PC kannst du einfach zusätzlich abkassieren. Und dann ist es vielleicht so, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, 10% kaufen sich dann doch die PlayStation 5 nicht. Aber dafür haben sie einfach irgendwie x Millionen mehr Verkäufe auf dem PC. Und genau. das macht definitiv mehr, gibt das mehr Geld. Und das ist eine einfache Rechnung. Und mit Death Stranding, klar, wir werden es jetzt noch nicht können abschätzen, die Leute, die das jetzt kaufen, dann kaufen die sich jetzt kein PS5. Weil, es ist noch ganz anders als bei der Xbox, eben die auch, wenn ich das gerade vor Ragnarok oder so, das neue mal Setti kommt, dann wird es wohl nicht am Day One sein. Ich glaube, da ist Sony noch weit entfernt davon.
Ja, das stimmt. Das ist schon das. Aber ich meine, schlussendlich kopiert jetzt Microsoft auch schon mit dem, dass irgendwie jenes Studio jetzt am Aufkaufen sind und so Insomniac, Ausmarki und so. Das hat ja eigentlich auch Microsoft vorgemacht mit vor ein paar Jahren. Und dann werden es wahrscheinlich auch ein das gleiche Horn reinblasen. Ich glaube, schlussendlich für den Konsument ist es eigentlich sowieso sehr geil. Ich glaube, das ist einfach das, so, was Wichtigste ist, dass man merkt, hey, look, du kannst egal wo, kannst jedes Game spielen.
Also, darum, super. Dann wechseln wir und reden über Dune, unter anderem. Luca, der Schelm hat den schon gesehen. Oh, jetzt habe ich das Video bei iPhone gar nicht gezeigt, jetzt muss ich dann da skippen. Schlecht. Erzähl doch mal. Ist der gut? Kann der etwas?
Der Dune, der...
Der Dune.
Ich habe ein bisschen gemischte Meinung. Ich habe auch ein bisschen geschaut, was haben andere Seiten darüber gesagt. Und es ist wirklich auch ein bisschen... Ich glaube, das grosse Meer ist aber sehr begeistert. Das kann ich auch verstehen. Dune ist vom Regisseur Denis Villeneuve. Läuft am 16. September im Kino und ist die Romanverfilmung vom 1965er Sci-Fi-Klassiker Dune aus der Feder vom Autor Frank Herbert. Und die Romanreihe, also Dune ist nur der erste von 6 Büchern, gilt als die meistverkaufte Science-Fiction-Romanreihe
aller Zeiten.
Habe ich tatsächlich auch noch mitbekommen. Also ist wirklich extremst populär und es ist ein bisschen so, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit Lord of the Rings in der Fantasy-Branche. Es ist so ein Medium, es ist eine verdammt grosse Welt, Mythologie mit politischen Systemen, mit Völkern, mit Traditionen, Mythologien etc. Das ist extrem reichhaltig und es hat auch schon viel Versuche gegeben, das auf Film zu bannen. Die meisten davon gescheitert, bevor überhaupt eine Minute gedreht wurde. Der populärste Versuch 1985 von David Lynch ist auch ein bisschen so ein teils für die einen Kultklassiker, für die anderen Vergewaltigung vom Quellmaterial ist auch ein bisschen so umstritten. Und
aber der ist schon, der genießt schon so Kultstatus. Über den habe ich auch mal geredet. Das ist schon noch witzig, aber ich verstehe das schon, die Meinungen gehen sicher immer auseinander.
Ja, genau. Also für die einen ist es wirklich so, also ich glaube, man kann auch, halt David Lynch ist auch so ein Name, den kannst du auch antun als Kultstatus. Ich glaube, der David Lynch selber, gefährliches Halbwissen, Jingle, hat sich mal von dieser Version distanziert.
Ah, wirklich?
Meint ihr.
Hey, sag noch ganz kurz, gefährliches Halbwissen. Der Villeneuve, was hat er gemacht sonst?
Der Denis Villeneuve, wenn man seine Filme...
Das ist der Formel 1-Fahrer, oder?
Nein, das ist nicht der Villeneuve.
Ganz der Jacques, andere der Jacques Villeneuve oder der Jacques Villeneuve. Denis
Villeneuve. Ich glaube, der Formel 1-Fahrer hat er nicht, also der Sohn vom Jacques Villeneuve, hat er nicht tatsächlich auch Denis Villeneuve?
Nein. Egal, aber der Regisseur...
Der Regisseur, Denis Villeneuve, der hat einen Film gemacht wie Sicario, der erste Teil, Arrival, Blade Runner 2049.
Der vor allem,
also wir haben ein bisschen so ein Muster bei Denis Villeneuve, die sind alle immer sehr langsam im Tempo, sehr gemächlich, ein bisschen so, also unauffällig, ungehetzt, aber auch jede Einstellung total bedeutungsschwanger und immer gross und immer voller Sachen zum Interpretieren und so eine richtige emotionale Last, die in jeder Einstellung drin ist. Also wenn man gerade so Arrival oder Blade Runner 2049 anschaut. Und Dune ist definitiv keine Ausnahme. Ist auch wieder so ein Denis Villeneuve-Film durch und durch. Also er nimmt sich eben leider extrem viel Zeit. Ich sage jetzt zuerst noch schnell, um was es geht. In der Story, in Dune dreht sich alles um Spice. Das ist so eine Weltraumdroge sozusagen, die das Leben verlängert, die aber auch Geist und Körper verbessert. Also ein bisschen so eine Enhancement-Droge ist. Und es ist die einzige, also es ist die wichtige Substanz, die interstellare Reise überhaupt erst möglich macht. Darum ist das eine extrem wertvolle Substanz in diesem Universum oder in dieser Galaxie. Und das Spice, das kann man nur auf dem Wüstenplanet Dune wertschöpfen. Das gibt es nur dort und darum in dieser Welt muss man sich vorstellen, à la Game of Thrones gibt es verschiedene noble Häuser, wo die Welten kontrollieren und wer die Welt von Dune kontrolliert, der hat halt Zugang zu unermesslich viel Raum und Geld und überhaupt. Und zu Anfang von dieser Geschichte wird der Planet vom Haus Harkonnen kontrolliert. Dann kommt aber der Imperator, der ist quasi der Chef von all diesen Häusern und sagt, der Harkonnen, nehmen wir jetzt die Verwaltungsrechte weg und übergeben sie im Haus Atreides. Und also im Duke Atreides, gespielt von Oscar Isaac. Der schmeckt da irgendwo ein bisschen fallen, da ist etwas faul, das kann doch nicht sein. Aber es ist der Imperator, der befiehlt, also macht man das. Das ganze Haus Atreides zügelt also quasi auf den Wüstenplanet Dune, um dort Kontrolle übernehmen, um dort das hohe Spice wertschöpfen. Und das verursacht natürlich einen Krieg mit dem anderen Haus Harkonnen, wo die Schmach nicht auf sich kann beruhen lassen. Und damit entsteht ein Krieg. Und der Sohn vom Duke, der Paul Atreides, das ist dann quasi die Hauptfigur von der Story. Aus seiner Sicht wird die ganze Story erzählt. Er soll dann auch noch ein bisschen so ein prophezeiter Messias sein, der die unterdrückten Völker vom Wüstenplanet Dune befreit und dann auch noch gerade eine galaxisweite Revolution anführen soll gegen das
Imperium. Er hat also viel zu tun.
Er hat also viel zu tun und ein bisschen viel Verantwortung. Und man sieht nur schon, um das alles zu erklären, ich habe jetzt extrem versucht abzukürzen, wo ich noch kann. Und es ist trotzdem schon mega viel zu erzählen. Und genauso ist das auch im Film. Also der Film braucht etwa 2 Stunden locker. Er geht 155 Minuten, also ein bisschen mehr als 2,5 Stunden. Und er braucht davon aber etwa 2 Stunden, um mal alles etablieren und alles zu erzählen, wer ist wie und wo mit wem verbandelt und wer hat da Intrigue und wer nicht. Und ich sage mal, in einer klassischen Story, wo du so den Schicksalsschlag von der Hauptfigur, wo alles ein bisschen so ins Gang, das Geschehen ins Rollen bringt, in Gang bringt. Das passiert in dieser Geschichte meistens ein bisschen im ersten Akt und bei Dune dauert das etwa 2 Stunden. Also du bist irgendwie locker im dritten Akt vom Film, bis da endlich mal der Kick-Off von der Story selber, von der Handlung passiert, dann hast du noch ein bisschen Action und dann ist schon fertig. Weil der Denis Villeneuve hat nur die erste Hälfte vom ersten Buch verfilmt, in diesen 2,5 Stunden.
Was? Das kommt erst, von den 6 Büchern?
Es sind 6 Bücher. Seine Hoffnung ist, dass man sicher das erste Buch kann verfilmen kann. Und darum heisst der Film eigentlich offiziell nicht Dune, sondern Dune Part 1. Und Part 2 wird gedreht, wenn Part 1 erfolgreich genug ist. Du hast also eigentlich einen unfertigen Film, der total grandiose Schauwert bietet und wirklich einfach, ich sage mal nur auf Italienisch, eine Goduria ist zum Anschauen. Also wirklich ein Genuss zum Anschauen. Aber irgendwann einmal hast du das Gefühl, komm, jetzt passiert auch mal etwas in diesem Film. Also haben wir mal irgendwo auch eine Handlung und nicht einfach nur einen Prolog. Und wenn die Handlung dann tatsächlich mal passiert, ist der Film auch schon fertig und endet mehr oder weniger mit dem Wort, das war erst der Anfang.
Aber dann gibt es 12 Filme.
Ja, also ich sage mal im Idealfall, aber wir sind jetzt mal bei einem.
Ja, nein, haben Sie das Buch gelesen?
Ich habe das Hörbuch 60% gelesen, aber irgendwie...
Ja, eben, aber dann ist auch noch nichts passiert. Weil das Buch ist eben tatsächlich auch so, und wenn es nur der erste Teil vom Buch ist, beim Buch geht es bis in den letzten Viertel, bis wirklich tatsächlich mal etwas richtig passiert. Also wenn du jetzt den ersten Teil vom Buch nimmst, dann passiert wirklich nichts. Also wird wahrscheinlich irgendwo ein bisschen vorgegriffen haben, weil es ist ein rechter Drag, aber ich finde es ein mega geiles Setting und so, aber es überrascht mich, also keine Sekunde, dass wenn der Danny Villeneuve nur ein Teil vom Buch Dune verfilmt, dass das dann ein bisschen langsam ist. Finde ich aber auch geil. Ich habe immer noch mega Bock, das zu schauen. Wenn du das
ich finde das im Fall auch, muss man auch vor allem unbedingt im Kino sehen, nur schon wegen den Bildern. Der Regisseur ist der Kameramann ist der Craig Fraser. Und der hat schon bei Rogue One, eine Star Wars Story, für mich, meiner Meinung nach, für die beste Cinematografie in der ganzen Star Wars Saga gesorgt. Ich finde, der Film ist unheimlich schön gedreht, Rogue One. Und das übersetzt sich 1:1 auch bei Dune. Also so eine Einstellung, die mir mega geblieben ist, ist, du siehst die Raumschiffe, die ganze Völker transportieren tut. Also mehrere Raumschiffe, die sind ein bisschen geformt wie ein Reiskorn. Und die sehen auch vor dem Hintergrund vom Planet Dune aus wie so lauter kleine Reiskörnchen, die da rumschweben. Und in der nächsten Einstellung sind die in Bodennähe und sind plötzlich so gross, als ob sie ganze Ozeane könnten füllen. Und das ist einfach wirklich so geil gemacht. Und du bist wirklich die ganze Zeit. Das ist eben auch vielleicht ein bisschen so in einem Review, in einem anderen, wo ich gelesen habe, ist unheimlich gut formuliert gewesen, so, wenn du all die ganzen Schauwerte halt mal einfach weglässt, dann zerrinnt der Film ein bisschen wie Sand in den Fingern.
Ah, schau jetzt.
Am Schluss eben nicht viel Substanz da, aber es ist unheimlich schön. Es ist mega schön zum Anschauen, aber zerrinnt er wirklich so zwischen den Fingern und am Schluss stehst du da und sagst, ja, und ja, und jetzt, ja.
Ja, gut.
Es braucht ein Part 2. Es braucht unbedingt, ich will unbedingt. Ich glaube aber, ohne den Part 2 fällt es mir schwer, Part 1 wirklich zu schätzen.
Aber,
das ist ein
bisschen das Problem. Aber auch Part 2 wäre dann irgendwie halt nur ein Teil von der mega langen Geschichte, oder?
Ja,
ja, aber weißt, das Buch an sich tut eigentlich von sich selber aus schon, ist eigentlich das erste Buch schon genug. Da musst du nicht die ganze Serie lesen. Es ist nicht so wie bei Herr der Ringe, wo es ist nach dem ersten Buch losgeht, sondern ich glaube schon, also ich habe dann schon Bock gehabt, das zweite Buch zu lesen, so habe ich dann aber nie gemacht, aber das funktioniert schon so ein bisschen alleinstehend. Wenn man schon das nur schafft, kann man das als Monument mal stehen lassen und sich dann vielleicht schon mal ans zweite Buch wagen oder so.
Ach, du hast aber nicht die ganze Serie gelesen?
Nein, nein.
Ah, dann habe ich ja mehr gehört, als du gelesen. Ich habe 60% vom gesamten...
Vom Gesamtwerk?
Ja, ja.
Dann hast du Zeit gehabt, um das alles
zu lesen. Wir in Neuseeland waren, vier Wochen, haben wir das Hörbuch
gelesen. Ja, ja, nein, nein, ich meine das erste Buch.
Aha, okay.
Ja, also die ganze, also bei mir ist es jetzt nicht irgendwie, es ist so wie irgendwie Neuromancer oder so, wäre auch eine Serie, wäre auch irgendwie, würde es auch irgendwie drei Teile geben, aber ich habe nur das erste Buch gelesen, weil einfach das ist das Monument, oder? Und das, was nachher kommt, ist so wie, das ist nur gerade bei Herr der Ringe irgendwie so, dass man alle drei muss irgendwie gelesen haben, für meinen Begriff, aber vielleicht würde ich jetzt da von irgendjemandem verrissen, der das hört, aber ja.
Ja,
gut. Ja, gut.
Was ich natürlich noch unbedingt muss erwähnen, ist die Filmmusik, die kommt vom Hans Zimmer.
Und ah. Ja. Da hat der Zimmerhans wieder mal umgefiguriert.
Der Zimmermann.
Hat es den Effekt, wo es einfach so einen Paukenschlag gibt und noch eine tiefe Drohne so.
Ganz viel davon. Ganz viel. Und ein bisschen so von Gladiator, so ein bisschen die Stimme, die da.
Oh ja, hat es auch wieder Körli drin.
Ja, die kleine Buben.
Ich weiss nicht, ich bin Hans Zimmer in Ehren und so. Ich glaube, es gibt doch tatsächlich, die Wachablösung ist schon längst im Gang von ihm als der beste Hollywood-Vertoner, aber...
Er lässt sie einfach nicht rein. Er hat einfach die Türen zu. Also gut, Dune, jetzt im Kino. Und dann sind wir noch etwas gesehen, was nicht im Kino ist, oder?
Ja, oder im Kino war leider, das Fantos ist vorbei, ich habe schon letztes Jahr über das Fantos geredet an dieser Stelle.
Fantos?
Dann vor, dass es war, das Animationsfilmfestival in Baden, ich war am Samstag und haben wir alle Satoshi Kon-Film gegeben, das ist ein japanischer Regisseur, hat nur vier Filme können machen, weil er mit, glaube ich, Ende 40 tragischerweise an einer Krankheit gestorben ist, er hätte sicher noch mehr gemacht, die Filme sind alles 97, 2001, 2003, 2006, jetzt frage ich euch, sagt euch Darren Aronofsky etwas?
Nein.
Als Regisseur, zum Beispiel Black Swan oder so. Der hat sehr viel vom Satoshi Kon sich inspirieren lassen. Oder seid euch zum Beispiel seid euch der Christopher Nolan etwas?
Ja, nie gehört.
Oder? Inception zum Beispiel.
Nie gehört.
Film, den ihr kennt, oder?
Ja, Inception ist doch der mit der Träum,
genau.
Tagträum.
Genau. Auch das nie offiziell bestätigt, aber wenn du den Film siehst, ist absolut klar, wo sich die beiden Regisseure inspirieren lassen haben, nämlich beim Satoshi Kon. Eben die vier Filme, die er gemacht hat. Davon sind drei mega so auf Traumebene basierend und so und auf so, was ist real, was ist nicht real. Einen ist dafür einfach eine schöne so eine Weihnachtsgeschichte. Der erste war Perfect Blue aus dem 97. Das geht wirklich so als der. Das ist ein absolutes Zeitdokument. Wir müssen unbedingt mal schauen, geht zu einer Sängerin, die zu einer Schauspielerin wird werden und dann so ein bisschen durchdreht. Das ist eigentlich die Black Swan-Story schon fast. Wo so ein bisschen einen Stalker hat und dann weisst du aber nie richtig, gibt es den wirklich oder gibt es ihn nicht und was ist jetzt real und was ist nicht real und sie scheitern so an dem ganzen Druck und also, es ist noch bizarr, es spielt im 97 und es ist das erste Mal, wo so ein bisschen das Internet ein bisschen drin vorkommt und sie liest immer so ihr Tagebuch von einem Fan im Internet und es wird einfach immer realer, was sie dort drin liest, so Zeug, wo der Fan gar nicht kann wissen und so, also es ist so wahnsinnig seiner Zeit voraus, im 97, wo Social Media, irgendwie Facebook noch 10 Jahre weg war, vom Populärwerden und so. Also absolut sehenswert. Dann Millennium Actress ist eigentlich das pure Gegenteil. Da geht es um einen Fan, der darf seine große Idol, die Schauspielerin, darf interviewen. Und in ihrer größter Ehrfurcht nachher ihr dort so einen Schlüssel gibt, den er mal auf einem Set gefunden hat, wo ihr sehr wichtig ist. Und dann erklärt sie ihm dort über die ganze Geschichte von ihr hinweg. Du siehst so ein bisschen Abschnitte, was für Filme sie mitgespielt hat, wo natürlich das ganze japanische Kino so ein bisschen mit aufrollt. Und er ist dann aber als Interviewer immer ein Bestandteil von diesen Filmen. Also, es ist ja so mega so eine krass auf verschiedenen Ebenen spielt. Das ist sehr schön, im Gegensatz zum Psychothriller Perfect Blue. Dann habe ich gesehen, Paprika, ich nehme jetzt den sehr vorweg, das ist der letzte von ihm, weil das ist wirklich der Inception, eigentlich Inception. da geht es um so eine Maschine, wo du kannst in die Träume von anderen rein und die Träume tun sich dann mit deinen quasi verweben. Und einerseits ist es eine Psychoanalytikerin, die das natürlich sehr spannend findet. Andererseits gibt es dann aber auch so, tut sie halt mit einem Agent so Traumata aufrollen und so einen Fall aufrollen, den er nicht lösen kann. Und dann verschwimmt alles zu einem riesigen Traum und du weißt nicht mehr, auf welcher Ebene das bist und so. Also es ist wirklich, und auch wirklich, also es gibt so eine Hotelgang-Szene, wo 1:1 eigentlich Inception ist.
Wann ist das geworden?
2006 und Inception ist 2010 geworden.
Das ist krass, ja. Ist wirklich Inception, ja.
Ja. Nein, es ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Paprika ist der ist unglaublich empfehlenswert. Auch der Soundtrack ist gigantisch. Es ist wirklich richtig geil, weil es ist genau so ein bisschen mit Synth und so abgeschnittenen Samples und wirklich und so eine Parade. Das grosse Ding, der grosse Traum ist so eine Parade, wo alle Träume zusammenkommen, wo irgendwie nicht mehr rauskommst, weißt du, mit Glühen und bam, bam, bam und so. Und das ist, und du hast eben, der Soundtrack ist ja so gemacht, dass du denkst, hey, das habe ich schon mal gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist wirklich, der ganze Film ist wie ein fucking Traum. Und dann, als letztes, das ist der von 2003, der Tokyo Godfather, das ist einfach eine wunderschöne Geschichte, findet drei sehr eigenartige Charaktere, so drei Penner, eine Tunte, eine junge Ausreißerin und so einen Alki, findet das Baby und probiert nachher die Familie von dem Baby irgendwie zu finden. Basiert auf einem US-Klassik, den ich nicht kenne, Three Godfathers heisst der, der offenbar so eine ähnliche Geschichte ist. Und der ist einfach mega schön gemacht, weil die drei sind so, die drei kiffeln die ganze Zeit, aber irgendwie können sie untereinander nicht sein. Die Tunte will natürlich ums Verrecken ein Kind haben und hat jetzt endlich das Baby, oder? Und die anderen finden sie, ja komm, fuck this shit und so. Und alle drei haben ein bisschen eine andere Motivation, aber finden sich dann schlussendlich wieder. Der ist auch sehr schön gemacht. Tokyo Godfathers, ja, absolut.
Tunten ist sicher politisch nicht korrekt.
Was?
Tunten ist sicher politisch nicht korrekt.
Ja, wahrscheinlich ist er nicht. Nein, aber es ist ja so übersetzt, die Dinge in den Untertiteln. Es tut mir leid, wahrscheinlich ein Transgender-Mensch. Es tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Ja, ich, das, tatsächlich. Aber es ist so übersetzt gewesen, und sie sagt ihr auch immer so und so. Darum habe ich es so gesagt. Das ist ein Fauxpas meinerseits. Und was er auch noch gemacht hat, ist eine Serie, die ich aber nicht gesehen habe. Da bin ich jetzt aber mega pumped, die schauen. Die heißt Paranoia Agent von 2004. Das ist die Retrospektive von Satoshi Kon. Also es ist wirklich alles, all vier Filme sind mega geil gewesen. Visuell als auch vom Storytelling her und von der Schnitt. Schnitt sind vor allem gigantisch. Es gibt auf YouTube ein ganzes Ding, wo die Schnitte analysiert werden, weil die sind wirklich, durch das, dass das so viele Ebenen hat, muss er natürlich zwischen den Ebenen hin und her schneiden und du checkst aber immer, welche Ebene das ist, auch wenn sich der Charakter irgendwie nicht, weißt du, wenn sie in einem Pan, dann sind sie irgendwie bei Millennium Actress in der aktuellen Zeit und sie steht dann in der Mitte und dann auf der rechten Seite ist nachher aber der Film, wo sie gespielt hat von vor 30 Jahren und du checkst es immer. Also es ist nie so irgendwie, wobei, ja gut, checkst es schon.
Ja, es muss auch ein bisschen verwirrend sein.
Es muss schon ein bisschen verwirrend sein, aber es ist mega schön.
Ah, jetzt kommt also,
das ist alles für Leute, die sich für Film begeistern und für wie, dass man, und auch für Macharten von Film absolut empfehlenswert. Auch viele Leute sagen mir immer, Anime schaue ich nicht, nicht das Trickfilm-Scheiß und so. Hey, das
sind einfach keine Ahnung.
Über den Tellerrand musst du rausschauen, weil das sind vier absolute Top-Filme, wo Filmer ist, ganz, ganz vielen Hollywood-Produktionen mittelmäßigen oder guten Hollywood-Produktionen den Rang ablaufen. Von allem, also wirklich von allem. Aber halt einfach animiert sind. Also wirklich.
Aber wer das sagt, hat einfach keine Ahnung. Weil wenn einfach das pauschal sagst,
Film und Anime.
Wenn Anime ist,
ja, das stimmt.
Das heißt, dann
ja.
Hast einfach keine Ahnung. Also das, klar, das ist ein Geschmack. Ja. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht schauen, wenn du animiert nicht gut findest, aber der Anime, das ist Weltklasse-Sache. Also, das ist unbestritten. Also, das ja, ist
der. Und wenn ich müsste, das ist der Satoshi Kon. Und wenn ich jetzt müsste wirklich Satoshi sagen, was er unbedingt. Also, ja, ich kann es jetzt, wenn ich sie jetzt müsste bewerten, glaube ich, Perfect Blue ist ein Klassiker, den einfach mal gesehen haben. Tokyo Godfather, wenn du Lust auf eine herzerwärmende Story hast, und dann Paprika. Unbedingt schauen. Millennium Actress ist sehr schön, aber der fällt in diesen vier. Vielleicht ist das der, den ich als letztes einreise. Ja.
Cool. Muss ich, ja. Ja, ich wollte schon lange wieder mal Anime schauen, aber ich glaube, ich habe noch irgendeinen anderen auf der Liste. Also, dann, ja genau, das dann nächste Woche. Dann. Also komm, dann gehen wir weiter und ich habe noch ein paar Games. Ich fange doch mit dem älteren an. Also zuerst The Forgotten City, glaube ich, das ist der richtige. Timed. Forgotten City ist das ist so ein ursprünglich ein Skyrim-Mod gewesen. Das siehst du auch gerade an den Gesichtern. Und das ist von 3 Leuten hauptsächlich gemacht worden. Und das ist auch wieder so ein Time-Loop-Game. Ich finde das so lustig, momentan so viele Time-Loop-Games. Du bist...
Ja, gar nicht. Ich habe vom Satoshi Kon
ja. Nachgerät. So viel. Ich
habe im Fall der 12 Minutes durchgespielt.
Gar
nicht, weil auch noch gespielt.
Eben, siehst du. Genau, das ist nochmals ein Loop-Game. Und jetzt hier auch, du kommst irgendwie, du wachst irgendwo an einem Flussufer oder so auf und dann gehst du in ein Portal so und landest in wirklich so einer vergessenen City, wo einfach so eine römische Stadt umgeht von Felsen.
Ja, das und, ist das Game, ja.
Genau, und dann dort dann ist der Punkt, die haben dort wie so göttliche Kollateralstrafe, der Golden Rule, und die sagt, wenn jemand sündigt, dann sterben alle. Und wenn das passiert, wirklich, dann poltert es und dann kommen irgendwelche Bogenschützen und verwandelt alle in Gold. Und es hat auch in dieser Stadt dann überall schon so goldige Statuen von offenbar früheren Zivilisationen. Das findest du dann halt irgendwie alles raus, oder? Und dein Ziel ist halt, den Loop sozusagen zu brechen, oder? Du versuchst herauszufinden, wer wird die Regeln brechen, oder? Weil du merkst irgendwie, das ist offenbar passiert. Und es läuft dann so ein bisschen mit auf eine Art Hauptquest zu Nebenquest, wo du einfach Hinweise nachgehst, oder? Und es ist mega spannend. Also, optisch ist es einfach recht easy. Also die Welt sieht mega schön aus, die Stadt. Die Gesichter sind halt Skyrim-mäßig hölzern. Und du fragst sie dann meistens auch, die oberen 4 Sachen sind immer die gleichen. Oder irgendwie, wo bist du hergekommen? Was haltest du zu dieser Regel? Aber es ist recht cool und du kannst natürlich auch wieder experimentieren, was du möchtest machen. Also du kannst irgendwo mal runterkumpen und sterben. Oder du am Anfang wählst übrigens auch aus, wie, nicht Klassen, aber woher du herkommst, oder? Und die einen, das habe ich nicht genommen, aber du kannst auch einfach einen Knarren mitnehmen. Dann kannst du halt einfach auch ein paar Leute verschiessen. Hast du, glaube ich, nur 6 Schüsse.
Okay.
Und es ist also witzig, du kannst auch so direkt sein. Du kannst sagen, hey, ich komme aus der Zukunft, 2000 Jahre, und ihr habt Sklaverei, ihr seid verdammte Hinterwäldler. Und sie gehen dann irgendwie auch gut drauf ein. Ich finde, es ist mega gut geschrieben. Und das pure Gegenteil zum 12 Minutes. Da ist es wirklich so, wenn du ein paar Sachen machst, die erste Person, die du triffst, kannst du ihm gerade sagen, hey, übrigens, du bist doch gestern betrunken gewesen, du hast ja alles vergessen, mach doch erledigen für mich das, das und das. Das, weißt, irgendwie, das macht dann Sinn. Aber dann ist wirklich, ein paar Sachen macht er gerade und es gibt dann gerade so Schnellreisensystem, so praktische. Okay. Also es ist wirklich sehr zugänglich, du kommst ja zügig fürschi und ich glaube, es ist auch nur so, ich sage jetzt mal zwischen 5 und 10 Stunden, vielleicht, wenn du wirklich alles machst. Und ja, also es ist wirklich interessant und auch also ein bisschen verstörend, gewisse Sachen. Also es hat wirklich, was du dann erfährst über die Stadt und so, spannende Hintergründe. Und es ist wirklich auch eine coole Story und nicht jetzt irgendwie, dass du ewig musst du irgendwie rumfiddeln, bis du irgendwie die Lösung findest. Also ich finde, das ist relativ straightforward. Also wenn du irgendwie, okay, dann probierst du mal mit dem zu reden, oder? Und dann quatschst du aus und ich meine, wenn du zu faul bist, um jedem seine Geschichte zu hören, dann kannst du es auch skippen und es tut es dann notieren. Weißt, das ist, es gibt ja Games, wo du es musst aktiv selber zulassen und es dann machen. Da notiert es dir alles, oder? Aber ich also wirklich finde es spannend. Es ist gut, sehr gut vertont. Halt eben, die Gesichter sind halt dann langweilig, weil die so relativ hölzern sind. Aber eine coole Geschichte. The Forgotten City, Konsole und PC. Ich weiß auch den Preis nicht, aber es ist eher so um 20 rum, glaube ich.
Ja, oder 30. Aber es ist jetzt nicht wie bei, also bei 12 Minutes, was mich tatsächlich gestört hat, ist, dass wenn du, also gewisse Sachen einfach immer wieder machen müssen,
genau.
Weil du gewusst hast, ich muss an den Punkt kommen. Und wie, zum an den Punkt kommen, muss ich zuerst das machen, dann das und das und das. Und, wenn, und dann hast du wirklich immer mega viel Zeit mit mega viel repetitive Sachen verbracht. Und dann musst du dort wieder etwas ausprobieren. Nein, hat nicht funktioniert. Ja, ich muss jetzt wieder alles durch.
Genau, eben nicht. Es ist wirklich nicht. Du kannst auch... Du kannst natürlich auch selber sündige Zeugs klauen und so, und du musst dann einfach, bevor die ganze Welt zusammenbricht, musst entkommen. Und dann kannst du das Zeugs behalten. Weißt, kannst du kannst am Ende irgendwo 2000 Dinari oder wie das heisst, klauen, und dann musst du einfach davon säckeln.
Ja.
Und dann beendet dann von der Loop neu, aber du hast alles noch.
Ah, okay.
Und da musst du wirklich, genau, Sachen, die du musst machen, die persistent sind, jemanden retten oder jemanden umbringen, umbringen natürlich nicht, aber... das kannst du eben wie, das automatisiert es dann irgendwie. Dann musst du noch kurz 5 Sekunden mit dem einen reden und dann macht er das für dich.
Ah, okay.
Und es passt wirklich auch, es ist wirklich nicht aufgesetzt. Ist auch wirklich gut, ist wirklich gut. The Forgotten City. Dann das andere, ich habe es leider noch nicht so lange gespielt, 3-4 Stunden maximal. Sie haben halt den Gold erst am Release-Tag geschickt. Deathloop, auch für PC und Konsole. Und das ist das neueste Game von Arkane Studios, die Dishonored 1 und 2 und Prey gemacht haben. Und das ist auch ein Game, wer Dishonored kennt, in dem Stil. Also, jetzt habe ich die Bezeichnung wieder vergessen, wie man denn die Games nennt. Aber halt eins, wo du so eine Welt hast, wo du kannst auf ganz verschiedene Arten vorgehen. Weißt, einerseits durch, du kannst über die Häuserdächer gehen, in die Gassen, du kannst alle umbringen, du kannst schleichen, du kannst Sachen manipulieren mit Fallen, mit gewissen Zeitpunkten und so. Eins von denen, oder? Und die Story ist, du wachst auch irgendwo an einem Strand auf, hast keine Ahnung, was geht, du hörst dann gerade, wie der redet, die Person. Übrigens, ich finde es super geil, wie sie redet auf Englisch. Also, er redet so ein bisschen, das ist schwierig zu beschreiben, aber so, das geht doch überhaupt nicht, was passiert denn da? Er ist so ein bisschen überdreht und so, aber ich finde, es passt irgendwie, oder? Und dann redet immer einer mit dem, wo einen auch immer wieder umbringen kann. Also, du siehst auf dem Cover des Games, sind zwei Personen abgebildet. Sie bringt dich immer wieder um, weil es ist auch ein Loop, das Game. Du bist also in einem Loop gefangen, das findest du dann gerade raus. Und du versuchst auch, diesen Loop zu brechen, oder? Und du findest dann gerade raus, gerade am Anfang, das ist der zweite Satz, sie ist irgendwie deine Ex offenbar. Und von allen euch gibt es 1000 Versionen, weil es halt irgendwie ein komischer Loop ist. Und du versuchst dann auch herauszufinden, was hat's da, was geht da vor. Das Setting finde ich geil. Das Setting hat so etwas von 70er Jahren. Spionage-Thriller, weißt du, so ein bisschen Austin Powers, No One Lives Forever, oder? So ein bisschen farbig, auch der Sound, absolut grossartig, wirklich. Und, warte, das stimmt, da kann ich auch noch ein Ding dazu zeigen, für die, was zuschauen. Und, genau, du merkst dann relativ schnell, oder sagst dir, du musst irgendwie, es gibt da 8 so Personen, die du musst irgendwie umbringen. Du musst das aber dann irgendwie in einem Loop schaffen. Und es gibt, ich glaube, es läuft über verschiedene Tage, es hat 4 Ich glaube, es sind 4 Welten, wo es dann auch 3 verschiedene Tageszeiten gibt. Oder? Und das Ding ist dann wirklich nachher, du gehst einfach dann immer wieder in die Welten rein, kannst natürlich gewisse Infos kannst du dann behalten, also alles, was du lernst. Oder? Und du versuchst auch Hinweise zu finden, du kannst wirklich auch die tracken, oder? Möchtest du das und das dem Hinweis nachgehen, oder irgendwie erfährst du irgendwie, es geht das Feuerwerk ab, wo alle gehen schauen, und dann das ist natürlich so ein Hinweis, okay, dann kannst du offenbar, sind die Leute abgelenkt.
Du hast so ein bisschen Hitman dann.
Oder? Ja, genau, oder? Und dann ja, versuchst du einerseits die Leute irgendwie zu meucheln und das musst du dann irgendwie in dem Run schaffen. Dann hast du natürlich deine 1000 Waffen, die freischaltest und verschiedene Fähigkeiten, wie eben so teleportieren und kommst immer mehr über. Und die kannst du dann eben auch, ich bin jetzt gerade so weit, aber ich bin ja wirklich noch nicht weit, aber ich kann jetzt so leuchtende Objekte, auch wenn du die Leute umbringst, kannst du wie so ihre Energie abzapfen und die kannst du dann eben brauchen, dass du Zeugs kannst behalten. Sonst, wenn der Loop stirbt, dann hast du nichts mehr.
Okay.
Und so kannst du eben gewisse Sachen behalten. Du kannst dann Geschütztürme hacken und
Aber wie viel, weil ich bin, also das ist ein Game, das habe ich sehr so immer beobachtet. Manchmal bin ich super aufgeregt für das und habe gefunden, hey, so geil. Und manchmal habe ich gedacht, ach Kopf, muss ich das jetzt wirklich spielen? Was ich mich frage, ist, wie viel Shooter ist es? Weil ich habe keinen Bock, einfach, wenn es nur Shooter ist. Und du sagst, irgendwie, jene Waffe, die du freischalten kannst und so, dann bin ich eigentlich schon wieder raus. Wobei ich habe mich abgefunden damit, dass ich es dann in einem Jahr im Game Pass spiele und jetzt nicht kaufen. Aber wie viel Shooter ist es und wie viel wirklich so ein bisschen mehr Puzzler
überhaupt
und,
nicht,
und ein bisschen Adventure ist es?
Genau, nicht überhaupt nicht Shooter, aber es ist wie Dishonored. Also, du kannst natürlich versuchen durchzuballern, aber das ist schon, sie kommen dann so schnell in grosse Zahlen und am Anfang hast du zum Beispiel irgendeine Eigenschaft, dass du kannst, glaube ich, 3-mal sterben. Bevor der Loop fertig ist, oder? Also es tötet dich dann und dann saugt es dich wie zurück an einen Checkpoint. Alles, was gemacht ist, ist gemacht. Das heisst, die Türen sind weiterhin offen und so, oder? Auch die Gegner sind tot, die du getötet hast. Und, aber ich habe das ein paar Mal gemerkt, du bist sehr schnell tot. Also weißt, und deine Waffe klemmt da regelmässig. darum, du bist viel besser dran mit Schleichen und wie es bei Dishonored halt ist, mit intelligenten, weißt du, wenn du eben Geschütztüren manipulierst, wenn du versuchst, die Leute abzulenken. Ich bin überzeugt, du hast noch Fähigkeiten, um die gegeneinander aufzubringen. Die Leute sind auch so, wenn du die umbringst, verschwindet es gerade. Also eben, und du hast noch
so und so Stealth-mäßig.
Nein, genau, und du kannst noch eben die Energie gerade absaugen. Von jedem Toten hat es so leuchtende Polygon-Teile, die kannst absaugen. Was auch noch ein spezielles Ding ist, eben an gewissen Punkten geht dann wieder, vermutlich einerseits, wenn der Alarm losgeht, aber auch zum Teil in den Levels, dann kommt eben die andere, Juliana, glaube ich, heisst sie, oder Juliana, dann kommt sie dich jagen, oder? Und deine Antagonistin. Ja. Und die kann eben auch von anderen Spielern gespielt werden. Du kannst es auch deaktivieren, wenn du keinen Bock hast. Und es passiert dann maximal eine gewisse Zahl, also heißt in einem Loop, also weißt, du wirst nicht immer invaded, so wie bei Dark Souls. Aber du kannst das aktiviert haben. Ich habe es heute eben gerade noch kurz selber gespielt. Es ist 10 Minuten gegangen, bis das Game gefunden hat, leider. Und dann ist es noch abgestürzt zuerst, dann musste ich es nochmal machen. Aber dann, ja genau, du bist dann sie, bist in dieser Basis und du bist halt sie, versucht den Loop zu beschützen. Das ist irgendwie ihr Job. Sie arbeitet für die Firma, was auch immer, oder? Sie will den Loop schützen, der andere will ihn kaputt machen. Ja. Mehr weisst aber trotzdem nicht, oder? Und dann ist es noch witzig von ihrer Seite. Dann laufst du um und du kannst dann, die ersten Fähigkeiten sind, du kannst dich als NPC zum Beispiel verwandeln, oder? Weil sie hat natürlich so, sie erkennst gerade mit ihren lockigen Haaren und so, und die anderen Figuren sehen ganz anders aus. Dann kannst du schon mal einen von denen übernehmen, dann musst du halt, dann bist du viel unauffälliger. Und du kannst natürlich dann im Fall stellen und alle Scheissdreck machen, oder? Und bei mir, ich habe dann einfach dann irgendwo schon gesehen, wie er ist irgendwie an der Hauswand rumgeklettert. Das ist irgendwie, habe ich wirklich einfach gerade abschiessen und dann ist er nochmal eins gekommen und nochmal abschiessen. Das war jetzt relativ einfach gewesen. Aber das finde ich noch recht geil. Und du kannst sie auch leveln dann, oder? Also sie schaltet dann auch neue Sachen frei. Also wenn du das möchtest spielen, das ist noch ein bisschen ein Multiplayer-Teil. Aber finde ich recht geil. Das macht es auch für dich, wenn du die Singleplayer-Kampagne nachspielst. Natürlich viel spannender.
Siehst, wenn du invaded wirst?
Ja, genau. Genau, du wirst dann. Ich weiß nicht, ob du weißt, ob es dann. Ob es der Side, ob es ein Player ist. Vermutlich schon, ich bin fast sicher. Bei mir ist es noch nicht so gewesen. Ich bin fast sicher, es wird dann stehen, Player so und so. Bin ich überzeugt.
Halt wie bei Dark Souls. Bei Dark Souls ist halt nochmal. Es ist da ganz viele andere Mechaniken gebunden und kannst nicht einfach im Hauptmenü sagen, ich will go invaden. Ja, genau. Was das natürlich. Ja,
aber, nein, aber ich finde es geil.
Ich rede nicht wieder Dark Souls wie in jedem Podcast.
Ja, also die erste Eindruck finde ich sehr geil. Also ich finde die Gadgets und so test geil. Ich finde die Story mega spannend. Also irgendwie, es ist ein Plot, der dich interessiert. Und die Welten sind halt so, wo reizen zum Experimentieren und zum herausfinden, was musst du wo machen, oder? Und wie musst du vorgehen mit diesen verschiedenen Tageszeiten und so und eben halt herausfinden, was hat es da hinter sich. Ich finde es am Anfang aber einfach, es erschlägt dich fast zu dreien. Du startest, es kommt etwas Neues, ein Menü poppt auf und dann da ist das Textfeld, das ist übrigens da, Textfeld, das ist übrigens da, Textfeld, das ist übrigens da. Und es sind sehr viele Sachen, weißt du, eben von diesen verschiedenen Hinweisen, von diesen verschiedenen Waffen. Die Waffen können Trinkets haben, du kannst die Waffen upgraden, du hast so, eben so verschiedene Ausrüstungen und dann kannst du kannst beide Hände eine Waffe haben, du kannst aber auch im einen nur ein Ding haben. Am Anfang ist es sehr viel, oder? Es sind sehr, sehr viele Sachen auch zum so, genau wie Returnal, aber dort hat es mir, der Simon hat eben das Returnal gezeigt, dort hat es mir jetzt mehr gepasst, weil das ein Alien-Game ist und hat es für mich auch alienmäßig angefühlt. Aber anyway, Deathloop, ich finde den ersten Eindruck wirklich sehr geil. Ich bin
sehr interessant. Returnal auch durch, was auch ein Time-Loop-Game ist und genau das gleiche Problem hat, weil ein Time-Loop-Game ist dann nur so spannend, wie du noch mehr Zeug dazu bekommst. Also wird es am Schluss, du hast von Anfang an eigentlich mega viel so Mechaniken und so, wo du am Schluss eh checkst oder nach 3-4 Stunden.
Denke ich auch.
Aber am Anfang muss es sie irgendwie einführen. Und das macht sie mit so Textboxen. Und das ist mir dort einfach, die Textboxen sind mit grauenhaft auf den Weg. Und bis du mal herausgefunden hast, welches Material für was und so. Darum ist mir mega ähnliche Zeit gekommen, das, was du gesagt hast mit den Tutorials. Aber nach wie vor eben, ja, es dunkelt mich. Ich weiß, ich finde die Art-Styling nicht so. Also, weißt, ich finde irgendwie Grafik, ich weiß nicht, was es ist.
Hey, das muss
irgendwie
auch
nicht, ich weiß nicht, das passt mir gar nicht so.
Und ich habe Konsole gesagt, es ist natürlich nur PS, nur PlayStation und PC, weil der Deal hat ja noch PlayStation, noch Sony, noch K exklusiv, ja. Obwohl es von Bethesda ist und das ja mittlerweile Microsoft gehört, ist es nicht auf der Xbox.
Genau. Ja, aber in einem Jahr, ich bin schauen extra, damit okay. Wir den Game Pass dann kann ich erwähnen, in einem Jahr kommt es auch auf dem Game Pass und dann könnt ihr also noch warten für die, was ab. Also ich bin mir, obwohl ich habe trotzdem huren Bock, aber nein, das ist unsicheriertes Geld, Mann, sorry.
Und wir streamen es neben voraussichtlich noch, was haben wir gesagt, vielleicht wir versuchen es mal am Donnerstag, eben den Podcast ist vermutlich schon draußen. Angaben ohne Gewehr, es kann etwas dazwischenkommen, aber wir versuchen das noch zu streamen. Ich glaube, das kann man auch recht gut streamen, weil es ja eben so verschiedene Runs gibt und so. Kann man ein bisschen experimentieren und Scheissdreck machen.
Sehr gut.
Genau. Also, in dem Fall sind wir fertig.
Ja. Hey, sind wir durch?
Top. Vor eineinhalb Stunden. Hi, speditiv.
Sehr gut.
Also, in dem Fall, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Tschüss miteinander.
Tschüssi.